ich kann gastroenterologisch in der Darmspiegelung das Problem nicht erkennen. Jetzt findet die Darmspiegelung typischerweise im Dickdarm statt und Leaky Gut ist eher typischerweise ein Dünndarm-Thema.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Wir sprechen in dieser Episode über Leaky Gut. Es geht also um durchlässige Darmbarrieren. Warum machen wir das? Wir haben in den letzten beiden Health Nerds Episoden über unser darmassoziiertes Immunsystem gesprochen. Also über den Darm und über seine wichtige Aufgabe zu entscheiden und zu analysieren, was kommt da eigentlich über Nahrung, über den Mund in den Verdauungstrakt rein? Was ist gut? Was braucht unser Körper? Was kann er verwerten, verarbeiten? Und was ist schlecht? Was sollte eben lieber draußen bleiben, bekämpft werden, abgetötet werden und schnellstmöglich den Körper wieder verlassen? So, und da kamen viele Fragen von euch aus der Community auch zum Thema Leaky Gut-Syndrom. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, gib uns doch direkt mal ein paar Infos. Was gelangt bei Leaky Gut alles durch die Darmwand in unseren Körper, was eigentlich nicht in unseren Körper reingehört?
Mache ich natürlich sehr gerne. Aber erstmal hallo Felix und ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Na klar.
Wenn wir über Leaky Gut sprechen und das, du hast es gerade so beschrieben, die erhöhte Durchlässigkeit, so wird es auch beschrieben, der durchlässige Darm oder Hyperpermeabilität des Darms, dann geht es eher um bestimmte unverdaute Nahrungspartikel beispielsweise, Toxine, Bakterien, Bestandteile, also insbesondere sowas wie Lipopolysaccharide, die durch die Darmschleimhaut, weil sie geschädigt ist, in den Blutkreislauf gelangen und dementsprechend über Umwege natürlich oder über direkten Kontakt erstmal mit dem Immunsystem in Verbindung stehen, noch bevor es in die Blutbahn geht. Also dann haben wir hier wieder das Entzündungsthema mit dabei und gleichzeitig den Effekt, dass die in der Blutbahn transportiert werden und in dem Syndrom und auch den Theorien, die es zu diesem Thema gibt, wie es beschrieben wird, dann eben zu entzündlichen Situationen auch in anderen Bereichen führen kann.
Super spannendes Thema, weil ich weiß nicht, gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen an Leaky Gut leiden? Gibt es da eine Schätzung?
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil es ist für viele, also Syndrom heißt ja immer der Komplex verschiedener Symptome. Und bei Leaky Gut, und so ist es eigentlich auch, wird es auch in der Literatur dann eher beschrieben, ist weniger eine Erkrankung oder auch weniger ein Syndrom als eine Art Zustand. Wir würden jetzt eher sagen, eher eine Art Wirkmechanismus. Das heißt, ein Phänomen, das auftritt. Wir werden nochmal genauer gleich reinschauen, ob es sich um kausale oder korrelierende Zusammenhänge zu bestimmten Erkrankungen handelt. Also ob es Zufallsbefunde quasi vielleicht sind, dass wenn Leaky Gut auftritt, auch bestimmte Erkrankungen entstehen. Oder ob es wirklich manifesten kausalen Zusammenhang zu Erkrankungen gibt, die entstehen können. Letztendlich gibt es aber keine klaren Zahlen, wie viele Menschen davon betroffen sind, sondern es entsteht dann häufig erst im Rahmen der Diagnostik bestimmter Erkrankungen, dass man sich das genauer anschaut und es gibt kein standardisiertes Verfahren, um ein Leaky Gut festzustellen. Das heißt, es gibt, wir gucken, denke ich, noch auf diagnostische Möglichkeiten und verschiedene Parameter, die man sich dabei anschauen kann, im Blut oder im Stuhl beispielsweise. Aber wir haben keine standardisierte Testung und dementsprechend noch keine Diagnose und dementsprechend noch keine klassische Prävalenz.
Okay, Matthias, das haben wir verstanden. Also ich habe mal geschaut und wenn man das ein bisschen recherchiert, es gibt verschiedene Experten, die schätzen, dass allein in Deutschland 10 Millionen Menschen damit zu tun haben, mit Leaky Gut-Syndrom. Vielleicht kannst du es auch uns nochmal zum Verständnis einordnen. Ist das etwas, was ich dauerhaft habe, 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer? Oder gibt es Phasen am Tag zum Beispiel, wo mein Darm dann besonders durchlässig ist, weil ich Stress habe, weil ich was Besonderes gegessen habe, weil ich vielleicht einen Mangel an bestimmten Nährstoffen habe, der zu einer bestimmten Tageszeit mehr ausschlägt als zu einer anderen? Wie müssen wir uns das vorstellen bei Leaky Gut?
Viele Fragen. Ich versuche sie kurz zu beantworten. Zu deinem ersten Punkt. Ja, natürlich gibt es Schätzungen und ich würde dieses Thema auch gar nicht mindern wollen und sagen, dadurch, dass wir keine offiziellen Zahlen haben, ist es kein Thema. Wie gesagt, eher in Korrelation oder vielleicht auch kausalen Zusammenhängen zu anderen Erkrankungen. So die klassischen, auch Darmerkrankungen, wenn wir über Zöliakie sprechen, da geht man von 65-85% der Menschen aus, die diese erhöhte intestinale Permeabilität, also Leaky Gut, aufweisen würden. Bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa zwischen 30-50% der Patienten, die ein Anzeichen in Richtung Leaky Gut haben. Reizdarmsyndrom ist ein häufiges Thema, 40-50% der Patienten. Und verschiedene Autoimmunerkrankungen, da genauere Zahlen, ist ein bisschen schwieriger, aber auch bei Typ 1 Diabetes, Erkrankung des rheumatischen Formenkreises, insbesondere rheumatoide Arthritis, Hashimoto-Thyreoiditis. Hier haben wir definitiv auch Zusammenhänge mit einer beeinträchtigten Darmbarrierenfunktion. So, das als ersten Teil. Ich möchte es nicht mindern, dass es nicht etwas ist, wo ich nicht drauf schauen würde. Aber es geht mir gar nicht um das Thema, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese Diagnose und nur darauf muss ich schauen, sondern wir müssen das im Prozess, in der Entstehung von Erkrankungen, also vielleicht auch den präventiven Charakter, aber auch bei bestehenden Erkrankungen durchaus mit berücksichtigen. Und das lohnt sich und das macht für mich einfach auch diese ganzheitliche Perspektive darauf aus oder beziehungsweise die Berücksichtigung der einzelnen Mechanismen, die dahinter stecken, bis es entsteht. Zu der anderen Frage, die du gestellt hast, ist es ein chronischer Zustand oder ein akuter Zustand? Da müssen wir auch unterscheiden, weil auf der einen Seite kann es ein akuter Zustand sein. Es gibt physiologische Prozesse, wo eine gewisse erhöhte Durchlässigkeit durchaus Sinn macht. Alle Menschen, die viel Sport treiben, wissen das oder haben schon mal vielleicht etwas davon gehört. Auch bei Stresssituationen, immer in den Fällen haben wir eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmbarriere.
Warum? Was ist der evolutionäre Gedanke dahinter?
Der evolutionäre Gedanke gerade bei der Stresssituation besteht natürlich darin, dass Stresshormone die Barriere quasi weitstellen können, sodass auch Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Wie wir wissen, wird in den Phasen das Immunsystem auch aktiviert. Und wir wissen aber auch, dass die Lösung von Stress eigentlich immer Bewegung ist. Das heißt, die Bewegung oder die muskuläre Aktivität reguliert das Immunsystem und auch hier das darmassoziierte Immunsystem, sodass es nicht zu einer überschießenden Reaktion kommt. Das Immunsystem kann dann schon im Darm abprüfen, was noch so reinkommt. Aber Hauptsache erstmal werden Nährstoffe aufgenommen. Über die Folgen kann man im Nachgang auch sich in der Regeneration beschäftigen.
Das heißt, nur dass ich es richtig verstehe, Matthias, evolutionär betrachtet also, der Urmensch war unterwegs, plötzlich steht ein Säbelzahntiger hinter mir, reißt das Maul auf, ich erschrecke mich, habe Stress, habe Angst, renne los, mein Körper ist wirklich im Stress und der Darm macht die Barrieren auf, um die Nahrung, die vielleicht sich im Verdauungstrakt befindet, schnell aufnehmen zu können, schnell Nährstoffe, schnell Energie, Zucker und so weiter alles reinzubekommen, um die Muskeln eben fit zu halten, dass ich rennen kann, dass ich weggehen kann, dass ich erstmal hellwach bin und voller Adrenalin die Situation meistern kann. Dafür öffnet der Darm diese Barrieren.
Dafür wäre eine Akutphase schon auch sinnvoll.
Okay.
Und das existiert. Aber wenn wir jetzt weiter darüber sprechen oder wenn wir es jetzt dann doch als Syndrom bezeichnen würden, dann haben wir eher schon eine chronische Komponente mit dabei. Und dann ist das auch etwas, was, ich habe eben über die Testung schon gesagt, was sicherlich die Tests, die es zu dem Thema gibt, keine standardisierte Testung, aber gibt es durchaus einige Werte, die sehr sensibel reagieren und die akut auch mal erhöht sein könnten. Ein typischer Vertreter aus der Gruppe wäre zum Beispiel Zonulin. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an im Detail. Der kann auch mal am Anfang einer Hyperpermeabilität des Darms erhöht sein, am Anfang eines Leaky Guts. Aber muss es nicht dauerhaft bleiben und kann durchaus beeinflusst werden durch andere Ursachen, die ein Leaky Gut und auch eine, sag ich mal, ein chronisches Leaky Gut mit auslösen können.
Mir stellt sich natürlich sofort die Frage, also in einer Stresssituation, evolutionär betrachtet, war die erhöhte Durchlässigkeit des Darmes durchaus ein Vorteil. Dann lass uns doch aber direkt mal darüber sprechen, wenn das also chronisch ist, wenn das dauerhaft so ist. Ich sitze im Büro. Ich sitze hier mit dir, wir nehmen einen Podcast auf, ich fahre Auto, ich habe vielleicht einen normalen Alltag und mein Darm lässt mehr Dinge in den Körper, als er eigentlich im Optimalzustand sollte. Was ist der negative Effekt? Was sind Dinge, die dadurch passieren können?
Du sprichst ein Thema an. Also natürlich macht uns beiden dieser Podcast nur Spaß und keinen Stress, aber bei chronischem Stress wäre das genau ein Faktor, der sich verändert, nämlich die zeitliche Variante und die nicht daran angeschaltete Lösungsstrategie. Und die Lösungsstrategie nochmal, bei äußeren Stresseinflüssen, die mein Stresssystem aktiv machen, ist die Lösung immer Bewegung und muskuläre Aktivität. Wir brauchen das als Gegenspieler in der Regulation. Und chronischer Stress unterscheidet sich natürlich zu deinem Beispiel mit dem Säbelzahntiger, weil da ist diese akute, diese adrenerge Noradrenalinphase eine andere, die wirklich über Nervenfasern direkt, das sympathische Nervensystem direkt angesteuert werden, Bruchteile von Sekunden brauchen und dann sind die Hormone auch schon in der Blutbahn. Wohingegen der chronische Stress weniger diese Adrenalin-Noradrenalin-Thematik hat, sondern eher Cortisol, was gerne höher ausgeschüttet wird. Und das ist auf Barriereebene durchaus ein Faktor, der zu einer dauerhaften Hyperpermeabilität führt. Und weil du gefragt hattest, welche Folgen daraus entstehen, also gehen wir auch mal symptomatisch darauf ein, warum habe ich eben schon bestimmte Autoimmunerkrankungen und sicherlich noch nicht final auch geklärt, ob es in allen Bereichen irgendwie kausale Zusammenhänge gibt, aber zumindest erkennen wir, okay, viele Menschen mit Autoimmunerkrankungen, Zöliakie, Hashimoto-Thyreoiditis, ich habe eben schon einige ja aufgezählt, haben wir das Leaky Gut als, ja, wie als eine Art Grundmechanismus. Und wir haben das Thema einer offenen Barriere. Und dieses Barrierethema bezieht sich eben nicht nur auf den Darm, das ist Kontakt zur Außenwelt. Wir haben es mit dem darmassoziierten Immunsystem, habe ich es auch schon angesprochen. Der Mensch hat ein Darmrohr, das geht von Mund bis Anus und ist ein Hautrohr, was nach innen gestülpt ist. Es ist Schleimhaut, die auch gut übrigens regenerieren kann, keine Sorge. Aber sie ist der direkte Kontakt zur Außenwelt wie unsere Außenhaut eben auch. Und da haben wir eine andere Barriere mit dabei.
Aber das ist ein starkes Bild, weil das hat man, glaube ich, so gar nicht im Kopf. Ja? Man denkt irgendwie, das ist so innen. Also das ist schon ein Teil von uns innen drin. Aber du hast natürlich recht. Also rein physikalisch betrachtet, Mund durch den ganzen Körper durch bis zum Ausgang hinten ist im Grunde Außenkontaktfläche zur Welt.
Ja.
Spannend.
Das ist, ich nehme dafür gerne mein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch zieht. Ich habe das früher immer in Vorträgen verwendet. So das Bild, dass ich mal als Kind einen Groschen verschluckt habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob alle noch wissen, was ein Groschen ist. Ich glaube, wenn ich unseren Altersschnitt kenne, wissen es noch die meisten. Also
10 Pfennig
verschluckt habe, weil ich mich am Kaugummiautomaten damals nicht entscheiden konnte, was ich mir da rausholen wollte. Und habe das am Mund rumgespielt und einmal irgendwie, Gott sei Dank, ja, geschluckt und nicht in die Luftröhre bekommen.
Hast du es überlebt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Obviously.
Ja, und am Ende stelle ich dann gerne die Frage, war dieser Groschen jetzt in mir oder nicht? Mhm. Und dadurch, dass er hinten wieder rausgekommen ist, weiß ich, er hatte Kontakt und wird eine gewisse Reaktion erzeugt haben und hat sich auch verändert und bestimmte Partikel haben sich gelöst und es ist sicherlich keine gute Idee, das zu tun.
Dein Nickelhaushalt ist auf jeden Fall auf einem hohen Level gewesen. Oder ich weiß gar nicht, woraus 10 Pfennige bestehen. Ja,
aber müssen wir noch mal gucken. Das? Aber dieses Thema Innen- und Außenwelt, also jetzt lange drüber gesprochen, und die Innenwelt beginnt dann eigentlich erst hinter dieser Darmbarriere. Mhm. So, da ist dann das Immunsystem und dann kommt die Blutbahn. Deswegen haben wir den Gatekeeper, die Immunzellen, das darmassoziierte Immunsystem, um dort abwehren zu können. Und wir haben die physische Barriere, deswegen sprechen wir dazu, der körpereigenen Zellen. Und die müssen intakt sein. Und jetzt, um den Bogen zu schließen, das haben wir bei einem Leaky Gut nicht, bei häufigen oder bei einer chronischen Form des Leaky Gut, so dass es längerfristig besteht, dass bestimmte Parameter im Stuhl, in der Blutbahn erhöht sind. Und dann kann es sein, dass man das merkt. Aber natürlich merkt man kein Leaky Gut. Von daher verstehe ich alle Mediziner, die uns jetzt auch zuhören und die sagen, ja, Leaky Gut, jetzt sind wir mal ehrlich, es ist keine Diagnose, es ist keine Erkrankung. Was soll das? Ja, das ist doch nur wieder eine vielleicht hochgehypte Thematik. Also das Thema gibt es, wie gesagt, schon sehr viel länger. Die Datenlage ist relativ breit, gerade im angloamerikanischen Sprachraum, wenn wir uns die Studienlage zu den Themen mit anschauen, wie es beschrieben wird, eben als Zustand, als Mechanismus und als Korrelation, vielleicht auch kausale Zusammenhang zu bestimmten Erkrankungen. Wir haben auslösende Faktoren identifiziert. Da gibt es dann auch viele Untersuchungen, die das erstmal in vitro getestet haben. Also was wirkt wie auf die Darmbarriere? Da können wir gleich nochmal über die Ursachen letztendlich auch sprechen. Was wirkt letztendlich darmwandschädigend? Mhm. Dass dann mehr Toxine reinkommen und jetzt die Folge davon. Und von daher, das stimmt, ich kann gastroenterologisch in der Darmspiegelung das Problem nicht erkennen. Jetzt findet die Darmspiegelung typischerweise im Dickdarm statt. Und Leaky Gut ist eher typischerweise ein Dünndarm-Thema. Es kann natürlich auch im Dickdarm auftreten, aber es ist vor allen Dingen ein Thema des Dünndarms. Und die Symptome, die sich ableiten, können eben sich gerne auf im Bereich des Verdauungstraktes, also von daher muss diese Hypothese oder ist empfehlenswert, sie im Kopf zu haben, wenn Blähung, Durchfall, Verstopfung eine Rolle spielen, erstmal symptomatisch, noch nicht als finale Erkrankung. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, da haben wir in der darmassoziierten Immunsystemfolge auch zugesprochen. Das ist schon verrückt, ist, wenn dann plötzlich so, ich konnte früher alles essen und jetzt reagiere ich darauf. Da hat das Immunsystem eine Rolle, aber auch hier in den Mechanismen durchaus auch diese durchlässige Barriere, Müdigkeit, chronische Erschöpfungsthemen, Gelenkbeschwerden, Muskelschmerzen, Gelenkbeschwerden gerade auch im Hinblick des rheumatoiden Formkreises, also der Erkrankung wie rheumatoide Arthritis, Hautprobleme. Nochmal, Barriere ist häufig assoziiert zu anderen Hautarealen. Das heißt, wenn der Darm oder wenn meine Außenhaut so aussieht, als ob es vielleicht im Darm auch nicht so gut ist, sollte man sich die Innenhaut auch anschauen. Wir haben Infektionen, logischerweise chronische Entzündungen und natürlich verschiedene Ernährungsgewohnheiten. Da können wir so die Klassiker verwenden. High Fat Ernährung, also hohe Fettmengen, die konsumiert werden. Und nein, es geht nicht darum, dass jetzt Fett grundsätzlich schlecht ist, aber hohe Fettmengen binden unter Umständen auch noch Toxine von Bakterien, schädigen die Darmwand, hohe Zuckerkonsum. Gluten ist ein wichtiges Thema, gerade im Spezialfall in Richtung der Zöliakie. Hohe Mahlzeitenfrequenz, hochverarbeitete Lebensmittel. Auch hier haben wir unter Umständen Themen rund um Toxine, Konservierungsstoffe, Xenobiotika, die jetzt neu auftreten, die wir sonst so nicht kennen und die einmal das Immunsystem triggern, aber durchaus auch die Darmwand mit beeinflussen können. Und dann ist immer eine Frage, wie viel kommt davon rein? Aber alles zusammen, vielleicht noch mit ein bisschen zu viel Alkohol oder andere Toxine wie Schwermetalle, Pestizide, Pestizidbelastung ist auch ein wichtiges Thema, dann ist das durchaus barriereschädigend. So ein Klassiker, und dann bin ich auch sofort damit durch, wo es auch eine Untersuchung zu gibt oder mehrere Untersuchungen zu dem Thema gibt, dass die verwendeten Spülmaschinen, Tabs oder Mittel, die sich ja als Film auch auf dem Geschirr mit befinden und niemand spült danach jetzt wieder erneut den Teller ab und trocknet ihn wieder ab, in dem höheren Konsum auch aus durchaus eine Rolle spielen, dass die Darmpermeabilität dadurch erhöht werden kann.
Super spannend, Matthias. Und jetzt hast du natürlich hier so viel Wissen reingepackt. Wir müssen das noch mal ein bisschen sortieren. Mein Kopf raucht.
Unbedingt.
Es ist wahnsinnig spannend. Also, zu den Geschirrspültabs, da komme ich auch gleich nochmal. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Ja. Also, wenn ich es richtig verstehe, man kann mit einer Darmspiegelung Leaky Gut eigentlich nicht sehen. Es ist nicht so, dass da im Darm wirklich Löcher sind, wo man durchgucken kann, hallo.
Nein.
Sondern es sind eher, was ist das so, Mikrorisse in der Haut, im Gewebe, wirklich ganz klein, ganz winzig?
Also histologisch kann man das erkennen, in der Histologie, also eher quasi unter dem Mikroskop. Ja, das wäre eine Variante, aber niemand kann ja bekanntermaßen einen, jetzt mache ich den nächsten blöden Spruch, ein Mikroskop unterschlucken und dann da drin schauen. Also da komme ich so nicht hin. Deswegen muss ich indirekte Parameter nehmen, die mir, das macht es in der Testung und in der standardisierten Testung auch so schwierig. Und was sich dann aber zeigt, ist, dass es ja nicht nur ein paar Zellen sind, sondern sehr viele Millionen von Zellen aneinandergereiht. Und diese Zellen stehen in einem sogenannten Zell-Zell-Kontakt. Und dieser Zell-Zell-Kontakt ist mit Proteinen, die verbunden sind. Und diese Proteine nennen sich Tight Junctions. Also Verbindungsstücke, wie so kleine Klammern, die zusammenhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir unter histologischem Nachweis dann unter Leaky Gut verstehen würden, dass diese Verbindungsstrukturen nicht mehr funktionieren oder nicht mehr vorhanden sind. Also entweder diese Schrankenfunktion nicht funktioniert. Und der andere Part ist, eventuell die einzelnen kleinen Zellen sind geschädigt durch bestimmte Stoffe. Also wir könnten jetzt auf der Liste der Ursachen zum Beispiel auch die klassische Eisentherapie mit aufgreifen. Also wenn ich ein Eisensulfat, sehr viel freies Eisen nehme, sehr viele freie Radikale gebildet werden, sehr viel Eisen von den Zellen, von den Darmzellen aufgenommen wird und im Umwandlungsprozess in der Zelle viele freie Radikale entstehen, dann gehen die Zellen irgendwann auch kaputt. Dann gehen sie in den programmierten Zelltod. Das heißt, dann habe ich neben den Verbindungsstücken, Tight Junctions, auch eben einzelne Zellen, die nicht mehr funktionsfähig sind.
So, jetzt also, wir wollen natürlich auch darüber sprechen, kann ich diese defekten Darmbarrieren reparieren? Geht das überhaupt? Und wenn ja, womit? Aber vorher, der Reihe nach, müssen wir nochmal gucken. Leaky Gut, also durchlässige Darmbarrieren. Du hast schon ein paar Punkte genannt, wie sowas entstehen kann. Also Stress ist ein Thema, was dazu führen kann, dass diese Darmbarrieren eben auch vom Körper bewusst, evolutionär sind wir darauf programmiert, bei Stress diese Darmbarrieren aufzumachen. Würdest du sagen, in unserer jetzigen, wir haben schon viel drüber gesprochen, modernen Lebensweise, modernen Welt, wo wir diesen Dauerstress haben, den wir vielleicht gar nicht so als Stress definieren würden, aber unser Körper eben schon, Lärmpegel, Handy, Termindruck, Arbeiten, Licht, Monitore, Autos, Hupen, volle Straßen, also diese Dauerbefeuerung von Reizen, die unseren Körper tatsächlich in einen Dauerstresszustand versetzen können, würdest du sagen, das ist der Haupttreiber oder Grund für Leaky Gut oder, und daran angehangen, was sind andere Gründe für Leaky Gut?
Ob es der Hauptgrund ist, ist auch hier schwierig zu sagen. Es ist als einer der Risikofaktoren zur Entstehung für einen Leaky Gut, wird es immer wieder mit aufgeführt. Und es ist sehr interessant auch in der therapeutischen Betrachtung, wenn wir, ich hatte eben die Verbindung in Richtung Reizdarm nochmal gesagt. Da haben wir unterschiedliche Formen von Durchfalltyp, vom Verstopfungstyp oder auch Mischtypen. Und chronischer Stress, und auch hierzu haben wir schon häufiger gesprochen, wenn wir über die Darm-Hirn-Achse sprechen, ist das durchaus ein therapeutischer Ansatzpunkt, also ein schon nicht unwesentlicher Faktor. Ich glaube, dass es die Kombination ist aus chronischem Stress, der nicht wie klassische Stressreaktionen abläuft, Heißt aber nicht bei allen, dass die immer erhöhte Cortisonlevel haben müssen. Ich glaube eher, dass wir da noch den Faktor haben, dass Stress nicht adäquat kompensiert wird. Im Sinne von, es kommt einmal Stress auf und ich löse das Problem mit Bewegung. Weil wir hier über die Botenstoffe, die aus Muskulatur ausgeschüttet werden, die sogenannten Myokine, durchaus einen sehr wichtigen regulierenden Faktor haben. Der andere Punkt, den ich viel eher noch als naheliegender finde und was ich bei vielen auch noch zeigt, also ich will das nicht, eine Rangfolge ist schwierig, aber ungesunde Ernährung, im klassischen Sinne eine westliche Ernährung, ist ein typischer Risikofaktor, der damit in Verbindung steht. Und ein Vertreter daraus ist dann gerne Gluten, was mit angesprochen wird. Gluten ist das Eiweiß in Getreiden, also ein Klebeeiweiß. Und Gluten wird verstoffwechselt zu Gliadin. Und Gliadin kann dann genau dort, ich habe eben schon mal so einen Begriff wie Zonulin angesprochen, der ist quasi wie der Pförtner an den Verbindungsstellen, also dieses Eiweiß, an diesen Tight Junctions. Und dieses Abbauprodukt von Gluten, nämlich Gliadin, kann diesen Rezeptor mit besetzen und spült quasi Zonulin aus. Dann ist die Funktionsweise der Barriere aber mit eingeschränkt. Das ist so der andere Teil, wo wir ja auch häufiger schon zu gesprochen haben. Das muss dann nicht unbedingt, bei Zöliakie wissen wir, dass es ziemlich genauso passiert, weshalb da so eine Null-Gluten-Ernährung notwendig ist. Aber da haben wir auch einen autoimmunen Prozess. Da haben wir wirklich dann Zotten, die atrophieren. Aber ich glaube, dass viele in Richtung so einer Glutenunverträglichkeit oder so erkennen, ich lasse es mal raus und baue es wieder mit ein und merken, so richtig gut bekommt es mir nicht. Erstmal global symptomatisch, aufgeblähtes Gefühl oder wie auch immer. Das muss dann auch nicht sofort ein Leaky Gut sein. Aber der Mechanismus, der kleinteilige Mechanismus ist, dass dieses Abbauprodukt das mitbesetzen kann. Und wie ich eben schon sagte, auf Ernährungsebene hohe Zuckermengen, hohe Mahlzeitenfrequenzen und natürlich Belastung mit Pestiziden, Toxinen, Schwermetallen sind durchaus ein Thema. Und diese Toxinbelastung, wir hatten zu gesprochen oder auch die, also insbesondere auch in Richtung Schwermetalle. Bei den Pestiziden ist klar, das haben wir bei Bio-Gemüse beispielsweise nicht, aber wir haben unter Umständen aus Metalloxiden bestehende Anti-Insektizide, die dann durchaus auch mit aufgenommen werden. Also ich glaube, in der Ernährung steckt schon relativ viel, gepaart mit dem Thema, das könnte man fast auch mit als Ernährung mit aufgreifen, auch die Medikamenteneinnahme. Also wir wissen, dass die bekanntesten Medikamente, die eigentlich typischerweise eingenommen werden, nehmen wir mal so die Standard 1000 weltweit, die so eingenommen werden, die haben alle einen Impact, zumindest erstmal auf das Darmmikrobiom. Und vom Darmmikrobiom ist es bis zur Barriere nicht mehr weit, weil das ist dann auch ein wichtiger Punkt. Die Dysbiose, also das Ungleichgewicht von guten und schlechten Bakterien und ein damit mehr Anfluten von bestimmten Toxinen dieser Bakterien kann durchaus die Barriere wieder mit beeinträchtigen. Also so ist dieser Zusammenhang ist sehr eng. Wir splitten das gerade auf von Immunsystem zur Barriere. Also es hängt sehr eng miteinander zusammen und wir wissen zumindest, dass bestimmte Medikamente hier durchaus erstmal auch mit einer Dysbiose in Verbindung stehen können oder zumindest das Mikrobiom verändern können. Und da reden wir nicht nur von Antibiotika, aber auch alles rund um nicht steroidale Antirheumatika, also das, was wir als Schmerzmittel bezeichnen, Ibuprofen und so weiter, gehören da durchaus mit dazu, die dann aber auch, wo es Nachweise zu gibt, dass die Darmschleimhaut geschädigt werden kann.
Direkt meine Frage dazu, weil das hört man natürlich auch immer wieder. Antibiotika, was ist damit? Also das ist ja der Hinweis, den jeder von uns vom Arzt oder vom Apotheker spätestens bekommt. Hier denken Sie dran, wenn Sie das nehmen, Ihre Darmzellen, Ihre Mikroorganismen im Darm werden da auch betroffen sein, im Zweifel auch geschädigt.
Ja.
Hat das auch Auswirkungen auf die Durchlässigkeit der Darmwand? Ist Antibiotika hier auch ein Thema?
Ist unter anderem auch ein Thema. Das gilt natürlich nicht für alle. Und das Thema in Richtung der Dysbiose, also dass man sagt, je nachdem hat man ein Antibiotikum mit einem breiten Spektrum oder ein sehr spezifisches. Aber die Beeinflussung, wir stellen uns das auch zu einfach vor. Ich nehme das eine, gebe ich ein bisschen rein und da passiert etwas. Wir wissen aber global gesehen, dass in der Zusammen- oder in der Veränderung im Mikrobiom durchaus das einen Impact nimmt. Und es gibt dann ein prädispositioniertes Mikrobiom durch Antibiotika, was dann anfälliger ist für Bakterien, die sich dort auch wieder ansiedeln können, die dir dann irgendwann Probleme bereiten können und dann auch durchaus auf die Darmbarriere mit Einfluss nehmen können.
Hochspannend. Und du hast eben auch Toxine angesprochen, also Dinge, die eh schon eine sehr starke Reizung in unserem Darm auslösen. Kurzer Exkurs nochmal zu den Geschirrspültabs, weil das ist tatsächlich ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr eine Geschirrspülmaschine zu Hause benutzt. Wir benutzen eine und wir waschen da natürlich auch für die Kinder, für die Jungs, die Trinkflaschen zum Beispiel drin oder die Teller.
Ja.
Und ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, zumindest die immer nochmal vor der Benutzung ordentlich mit klarem Wasser 2-3 Mal abzuspülen, um diesen Film, der tatsächlich, das spürt man. Also wenn man das rausnimmt, wenn es noch relativ frisch auch gewaschen ist, merkt man, vor allem an Gläsern und Porzellan, da ist wie so ein leichter Seifenfilm noch drum irgendwie, ja. Das ist das, was du meinst, wo es tatsächlich also Untersuchungen gibt?
Da gibt es Untersuchungen zu. Und wie so oft, die Frage nach der Toxinmenge. Mhm. Aber wenn das natürlich auch noch immer mit dazu kommt. Und wir können dann bei den Materialien, die wir dann so verwenden, in der Küche eigentlich auch mit dabei bleiben. Ne? Weil natürlich Nano- oder Mikroplastikpartikel, die wir zu Genüge aufnehmen, eine halbe Kreditkarte, glaube ich, pro Jahr.
Ehrlich?
Wahrscheinlich ist es noch mal mehr. Also große Mengen, die wir zu uns nehmen. Und das ist schon das Schneidebrettchen aus Plastik, ne, wo man dann mit dem Messer einmal drauf geht und dann einmal rüberschabt.
Oder die Butterdose aus Plastik, wo man mit dem Messer schön immer rüberkratzt über den Boden.
Wo man nochmal kurz rüberkratzt.
Ja.
Das soll natürlich auf der einen Seite keine Panikmache sein, aber es ist durchaus, weil du mich auch gefragt hattest, was könnte man in der Priorisierung, ist das schwierig. Ich glaube, da haben wir einfach zu viele individuelle Faktoren. Und manchmal ist es mehr dieses angesprochene chronische Stressthema und nicht nur auf Hormonebene, das wäre nur der Mechanismus. Cortisol macht die Barriere weit, einfach ausgedrückt. Aber chronischer Stress hat durchaus einen Einfluss auf die Aktivität unseres Verdauungstraktes. Also müssen wir hier durchaus drauf schauen, weil es Einfluss im Sinne von auch minder Durchblutung. Und minder Durchblutung könnte natürlich auch wieder ein Faktor sein, der mit einer erhöhten Durchlässigkeit mit einhergehen kann. Aber man sieht schon, wir haben halt das, was wir aufnehmen. Und das macht ja dann auch viel Sinn. Häufiges Essen, hochkalorisches Essen, bestimmte Bestandteile in der Nahrung, Pestizide, Schwermetalle, Nanopartikel oder Mikropartikel, Plastik, andere Giftstoffe, was dann auch immer. Sie gehen halt über den Mundraum, einmal das Darmrohr entlang. Und hier haben sie natürlich die Möglichkeit der Interaktion. Und wie ich eben schon sagte, im Dünndarm findet Leaky Gut statt. Dünndarm, es ist ein Dünndarmproblem, hauptsächlich. Und die Folge davon, und das versuche ich auch immer wieder mit Patienten zu besprechen und zu erklären, also es ist keine Sorge. Also du hast ja eben auch Zahlen von Experten oder so auch nochmal mit rausgezogen. Das betrifft schon sehr viele Menschen. Und zumindest haben wir bei den Markern einen gewissen Ausschlag und dann würde ich dementsprechend empfehlen, bestimmte Dinge anzupassen. Ernährungsseitig, Stressregulation, auf bestimmte Dinge zu verzichten oder rauszunehmen oder genauer drauf zu achten. Und die Darmbarriere regenerieren zu lassen. Das heißt, auf der einen Seite ist es für viele ein Thema, auf der anderen Seite heißt es nicht, dass es nicht möglich ist, da auch eine Lösung mitzufinden.
Dann lass uns doch jetzt, Matthias, noch einmal über das Thema Diagnostik sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, mit einer klassischen Darmspiegelung, Kamera, wie auch immer, lässt sich das nicht sehen. Da sind nicht Riesenrisse oder Löcher, wo man einfach sagen kann, da, der hat Leaky Gut, da ist die Diagnose. Mikroskop ist auch schwierig, das kann man vielleicht pathologisch machen, wenn jemand verstorben ist, dass man sich dann mal den Darm genauer anguckt und da sieht man vielleicht dann die Mikrorisse. Aber was gibt es für Möglichkeiten, für Indikatoren, um eben eine Diagnose Richtung Leaky Gut zu stellen?
Also es gibt diagnostisch eigentlich zwei Wege, über die man herangehen kann, über Stuhlanalysen und über Blutanalysen. Und bei der Stuhlanalyse ist klar, man schaut sich verschiedene Aspekte an. So wie wir auch schon gesagt haben, also wir gucken einmal in Richtung des Mikrobioms oder der Stuhlflora, um herauszufinden, haben wir da irgendwelche Fehlbesiedlungen. Spezifisch für das Thema des Leaky Gut gibt es zwei Marker, die typischerweise herangezogen werden. Den einen habe ich jetzt eben schon mal erwähnt, das ist Zonulin und der andere ist Alpha-1-Antitrypsin. So, ein Zonulin ist ein Protein, der, wie ich eben schon sagte, quasi wie so ein Pförtner ist und die Tight Junctions, also diese Verbindung, diesen Zell-Zell-Kontakt regulieren kann. Im klassischen, oder in diesem Bild zu bleiben, es ist jetzt löchrig und es kann das quasi mit verschließen. Produziert wird dieses Zonulin hauptsächlich in den Darmzellen, also diesen Enterozyten selbst und durch bestimmte Reize, das können Stresssituationen sein, das kann eben das beschriebene Gluten, andere Toxine, bakterielle Fehlbesiedlungen und so weiter und so fort sein, wird das A auf der einen Seite mehr produziert, aber wir haben es im Nachweis. Und jetzt bleiben wir bei der Stuhldiagnostik. Es kommt hinten raus. So, und wenn es dafür da ist, die Zell-Zell-Kontakte zu halten, ist hinten raus nicht so gut, weil es sollte eigentlich drin sein. Ist nachvollziehbar. Also ein erhöhter Zonulinwert wäre quasi ein Indikator dafür. Aber nochmal, dieser Marker ist sehr sensibel und steigt vor allen Dingen zu Beginn eines Leaky Guts. Und alleiniger Faktor halte ich das für ein bisschen schwierig, nur da drauf zu schauen. Es kann aber ein Indikator dafür sein. So. Der zweite Parameter ist Alpha-1-Antitrypsin. Das ist ein Protein, was auch eben Teil dieser Schutzfunktion ist. Es hemmt bestimmte proteolytische Enzyme wie Trypsin beispielsweise. Und ist erstmal ein Stoff, der nicht jetzt im Darm selbst, sondern in der Leber produziert wird und in der Blutbahn zirkuliert, kann aber eben auch bei dieser Stuhldiagnostik mit gemessen werden. Und auch hier gilt ein erhöhter Wert und wir haben dann quasi einen eher im Hinblick auf einen Marker für Entzündung und Proteinverlust und dass wir da eine Störung in der Darmbarriere haben. Also auch hier ein erhöhter Wert von Alpha-1-Antitrypsin wäre ein Indikator. Man nennt sie Schleimhautmarker, Leaky Gut Marker, wie auch immer, so findet man die in der Stuhldiagnostik. Die werden eigentlich typischerweise in der Blutbahn herangezogen.
Und Matthias, du hast die Blutdiagnostik angesprochen.
Genau.
Wie geht das? Ich gehe zum Arzt. Was muss ich dort sagen? Wie läuft das ab?
Da werden auch unterschiedliche Parameter, auf die man schauen kann. Also im Stuhl kann ich, wie gesagt, auch Entzündungsparameter, dann sage ich das noch, um das nur der Vollständigkeit halber, wir können Entzündungsmarker wie Kalprotektin, hauptsächlich auch bei entzündlichen Prozessen, entzündlichen Darmerkrankungen, dies wird von Immunzellen produziert, wenn der Wert erhöht ist, von neutrophilen Granulozyten oder auch Lactoferrin wird als Marker dafür herangezogen. Wenn der erhöht ist, heißt das, wir haben eine erhöhte Immunaktivität. Und wir können dieses lokale Immunsystem eben auch messen, also dieses darmassoziierte Immunsystem mit dem sogenannten sekretorischen Immunglobulin A. Wenn es sehr niedrig ist, spricht es dafür, dass das ein bisschen eingeschränkt arbeitet. Wenn es erhöht ist, spricht es für eine akute Aktivität. Das noch der Vollständigkeit halber für die Stuhldiagnostik. Und im Blut können wir unterschiedliche Parameter bestimmen. Auch hier kann man Zonulin bestimmen. Das, was ich eben schon sagte. Auch hier sensibler Parameter, kann gerne mal schnell hoch hinausschießen. Das muss in der Kombination mit anderen Parametern betrachtet werden. Auch hier können Entzündungsparameter sich angeschaut werden. Es gibt einen anderen Marker, der spannend ist, weil ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, zu Beginn ist Zonulin unter Umständen erhöht. Wenn der Prozess länger fortgeführt wird, dann gibt es einen Marker, der nennt sich Intestinal Fatty Acid Binding Protein, IFAB abgekürzt. Das ist ein Protein, das in Darmzellen quasi auch freigesetzt wird und das, wie es der Name schon sagt, an Fettsäuren bindet und dementsprechend erst im Nachgang bei einer Störung quasi auch der Darmbarriere erhöht wäre und dann eher wir diesen Indikator hätten zu sagen, okay, erst mit der Zeit steigt der auch mit an. Und dann kommen wir auf deine ursprüngliche Anfangsfrage von vorhin mal zurück. Okay, das könnte vielleicht etwas sein, wo man sagt, so längerfristig sich mit anzuschauen, wie das entsteht. Und im Blut, wie gesagt, auch Entzündungsmarker und so weiter.
Jetzt, Matthias, wollen wir natürlich mal darüber sprechen, was können wir aktiv dazu beitragen, um Leaky Gut im besten Fall erst gar nicht zu bekommen? Oder wenn wir das Gefühl haben, ich habe es vielleicht oder sogar die Diagnose, ich könnte Leaky Gut haben. Gibt es Dinge, die wir machen können, um unsere Darmbarrieren wirklich aktiv wieder zu reparieren? Ich meine jetzt nicht, du hast schon ein paar Sachen genannt, Stress reduzieren, Ernährungsfrequenz runterfahren. Mhm. Eine artgerechte Ernährung ist natürlich die erste Wahl, ohne Frage. Weniger Giftstoffe, kein Alkohol, kein Zucker, alles verstanden. Aber gibt es noch etwas, was aktiv dazu beitragen kann, durchlässige Darmbarrieren, Leaky Gut, zu reparieren?
Die gibt es durchaus und es gibt es auch verschiedene Ansätze und Notwendigkeiten. Jetzt muss man hier erst nochmal auch, wie es aktuell auch gerne in der Literatur vereinfacht dargestellt wird, dass dieses Leaky Gut-Thema nochmal hauptsächlich im Dünndarm ein Thema ist. Und wie wir schon gesagt haben, diese Tight Junctions, diese Proteine funktionieren nicht richtig, Zellen, die kaputt gegangen sind. Und wir müssen für eine Regeneration sorgen. Und ein Ansatz oder eine Hypothese, die daraus entsteht, ist, Leaky Gut ist eigentlich ein L-Glutamin-Mangelsyndrom. So ein L-Glutamin, wissen wir, ist die häufigste Aminosäure, die bei uns sowieso im Körper vorkommt. Das ist keine essentielle Aminosäure. Aber zur Regeneration der Dünndarm-Schleimhaut quasi oder bei Leaky Gut wird sehr häufig vermehrt auch im therapeutischen Ansatz, aber auch in kommend wirklich von, okay, was könnte helfen, L-Glutamin mit eingesetzt. Und warum wird es mit eingesetzt? Weil es an unterschiedlichen Prozessen ansetzt. Einmal, wir reden von einer Mangelsituation, das heißt, L-Glutamin ist eine Aminosäure, ein Baustein für Eiweiße und die Darmzellen benötigen vermehrt L-Glutamin, gerade wenn wir hier eben auch schon eine gestörte Situation unter Umständen haben. Das heißt, wir haben einmal die Anregung durch L-Glutamin, dass neue Tight Junctions gebildet werden, dass neue Darmzellen gebildet werden und dass also keine entarteten Darmzellen, aber dass sie regenerieren können. Und das so angesetzt, ich hatte eben schon diesen Begriff der Apoptose, also des programmierten Zelltods, gehemmt werden können. So, das heißt, hier habe ich einen sehr regulierenden Effekt. Und das ist sehr spannend, weil es ist Schleimhaut und wir kennen das aus dem Mundbereich. Wenn man sich da mal irgendwie blöd was aufgekratzt hat, ja, also mit der Zahnbürste irgendwie mal blöd abgerutscht ist. Oder Menschen, die nicht so häufig die Zahnzwischenräume reinigen, kennen, dass dann Zahnfleischbluten kommt. 3 Tage konsequent gemacht, die Schleimhaut ist regeneriert. Und das gilt eigentlich in den meisten Schleimhautbereichen. Besonderes im Mundraum ist, dass es narbenfrei regeneriert. Im Darm gilt das aber auch. Also die Schleimhautregenerationszeit ist gar nicht so lange, aber man setzt typischerweise Zeiträume zwischen 5 bis 14 Tagen an. Manchmal auch noch einen Ticken länger, je nach auch Befundsituation. Das ist dann eher im therapeutischen Kontext nochmal mit zu berücksichtigen. Dass man wirklich sagt, okay, L-Glutamin ist hier ein ganz wesentlicher Faktor.
Da habt ihr bei Artgerecht, dein Team und du, ein Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, ein Supplement, das heißt Protect. Mhm. Es schützt die Darmwand, es schützt die Darmbarrieren. Da ist L-Glutamin der Hauptbestandteil von diesem Pulver. Gib uns da mal einen kurzen Abriss. Wie nimmt man das ein? Jeden Tag einen Löffel oder macht man das mal wie eine Art Kur? Sollte man das dauerhaft in die Ernährung aufnehmen? Wie würdest du das empfehlen?
Das ist ein guter Punkt. Also ich sage vielleicht noch, es ist L-Glutamin in einer höchstmöglichen Reinheit als Produkt, gepaart mit Baobab-Fruchtfleisch. Weil das ist auch wichtig, ne? Also wenn wir Darmwandregeneration komplex betrachten, brauchen wir auch ein passendes Präbiotikum, also passende Faserstoffe. Dafür eignet sich Baobab, ist sehr nährstoffreich, dann kann man das verwenden. So, das rührt man, also man nimmt davon so einen Scoop, sind 5 Gramm, gibt dann so eine Markierung an dem Löffel mit dran, das ist ganz wichtig, weil die eigentliche Empfehlung ist zu sagen, okay, jeden Tag so 2 Löffel davon, ungefähr 10 Gramm in der Verwendung. Ich würde es auf 2 Dosierungen aufteilen. Für einige ist es, für die, die es jetzt auch schon mal probiert haben, geschmacklich ist Baobab immer auch ein bisschen herausfordernd. L-Glutamin hat nahezu keinen eigenen Geschmack. Aber das ist ein sehr sinnvolles Produkt, auch in der Kombination. Und dann kann ich das zu einer Mahlzeit trinken. Ich würde es auf 2 Dosierungen aufteilen. Und wenn es einem nicht so gut bekommt, kann man es auf mehrere Dosierungen aufteilen. Ist auch eine Möglichkeit. Am Ende muss erstmal auch regelmäßig etwas oder höhere Mengen L-Glutamin erstmal aufgenommen werden. Und es ist schon in den Dosierungen eher typischerweise etwas höher gewählt. Und in Reset ist Protect ja auch ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, hier verwendet man, ich erwähne es jetzt hier nochmal, es steht zwar eigentlich überall geschrieben, einen gestrichenen Löffel. Das ist in der Zusammensetzung, so wie es ist, 7,5 Gramm, dann sind es 15 Gramm Protect pro Tag. Und diese 15 Gramm, und da gibt es eine gewisse Datenlage dazu, über diesen Zeitraum von 14 Tagen, so wie es eingesetzt wird, ist auf der einen Seite sicher in der Verwendung, auf der anderen Seite haben wir genau dann diesen regenerativen Prozess und decken das gut damit ab.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über L-Glutamin sprechen. Diese Aminosäure benötigt unser Körper für eine Vielzahl von Aufgaben und sie spielt eine entscheidende Rolle für das Zentrum unseres Immunsystems, den Darm. L-Glutamin wird unter anderem für die Energieproduktion benötigt und unser Darm verwendet diesen Baustein für die Regeneration der Schleimhautzellen. Wir haben hier im Podcast bereits gelernt, wird die Darmmembran durchlässig, können schädliche Stoffe ungehindert in den Blutkreislauf gelangen und die Schutzfunktion der Darmschleimhaut gegen Krankheitserreger und Toxine wird empfindlich gestört. Gelangen also größere Moleküle wie unverdaute Nahrungsbestandteile oder Mikroben durch die Darmwand in den Blutkreislauf, kann das starke Immunreaktionen und Entzündungen auslösen. Das typische Szenario des Leaky Gut-Syndroms, also der durchlässigen Darmbarrieren. Das von den Artgerecht-Wissenschaftlern entwickelte Supplement Protect ist eine einzigartige Kombination der Aminosäure L-Glutamin und der faser- und ballaststoffreichen Superfrucht Baobab. Was macht diese Kombination so außergewöhnlich wirkungsvoll? Hochwertiges L-Glutamin in freier Form mit einem Reinheitsgrad von über 99% und dem Qualitätssiegel Pharmaceutical Grade liefert die Bausteine, um Mikrorisse in der Darmwand zu reparieren. Baobab, die Frucht des Affenbrotbaums, ist reich an Antioxidantien und hat durch seinen hohen Anteil an Ballaststoffen extrem positive Effekte auf Verdauung und Darmmikrobiom. Probier es selbst aus. Für unsere Health Nerds Podcast Community gibt es einen speziellen Code, den du einfach im Warenkorb auf artgerecht.com einlösen kannst. Protect 15. Damit sparst du bei deiner Protect-Bestellung 15%. Also, PROTECT15. Das ist dein Code. Alle Infos packe ich dir auch noch einmal in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
PROTECT ist auch Bestandteil von eurem Reset-Programm und jetzt im September, wer uns wirklich aktuell in diesem Monat hört, es läuft ja bei euch die Reset-Challenge, also es ist der Monat der Darmsanierung. Viele, viele tausend Menschen machen mit und gönnen ihrem Darm 30 Tage ja einen Neustart, einen echten Reset. Inwiefern, um das Thema nochmal zu streifen, kann auch so ein Programm helfen, Leaky Gut in Schach zu halten?
Ohne Diagnostik ist es einem präventiven Gedanken total sinnvoll, das zu machen. Also Felix, du und ich haben ja auch immer unsere Zeiten, wo wir das ansetzen. Ich gehöre ja wirklich auch zu dieser, wobei ich immer gesagt habe, man muss es nicht immer, aber ich setze gerne das am Anfang des Jahres, bin ich besonders gerne mit dabei. Präventiv kann man das einfach super gut mit umsetzen und weil man eben auch die anderen Bereiche, es gehört ja mehr mit dazu, über Ernährung mehr zu erfahren und das auch, und das ist ja das Wichtige, das merke ich für mich selbst auch, ist dann konsequent umzusetzen. Nicht nur nach Gefühl und in der Theorie sollte man mal so machen. Die Empfehlungen sind schon sehr klar gewählt und bewusst gewählt und zeigen dann auch dementsprechend den Erfolg. Es ist halt schwierig zu sagen, ja, ich habe so ungefähr und ich mache es mal so ein bisschen. Ich habe das einmal gemacht und habe mich hinterher geärgert, weil ich so gedacht habe, okay, ich hätte das jetzt mir dann auch an der Stelle sparen können. Präventiv macht es durchaus Sinn, ob es dann nachher ein Leaky Gut ist, aber vorteilhaft für Verdauung und für das Energielevel ist es allemal.
Also L-Glutamin in Form von PROTECT oder eben eine Darmsanierung, wie ihr sie nennt, Reset. Das sind Möglichkeiten, um aktiv etwas für die Darmgesundheit und eben auch gegen Leaky Gut zu tun. Hast du noch einen Extra-Tipp, Matthias, den wir uns mitnehmen können?
Klar, also es wäre L-Glutamin als wirklich mehr auch im therapeutischen Ansatz ist ein Thema, was immer mehr auch Fokus gewinnt. Darmsanierung wirklich auch, und ich meine, ob ich das jetzt Darmsanierung nenne oder sage, okay, nimm bitte L-Glutamin und die Ernährungsempfehlung, dann ist es, am Ende des Tages läuft es auch auf eine Art der Darmsanierung durch. Man muss es halt konsequent umsetzen. Ich glaube, hier hast du es als Programm halt ganz gut. Aber es gibt eben auch andere wichtige Stoffe, die typischerweise gerade auch bei dem Thema der Darmbarriere mit eingesetzt werden. Omega-3-Fettsäuren, also EPA, DHA, nicht nur aufgrund dieses Thema entzündungsregulierend, gerade wenn das nochmal mit einer Rolle spielt, sondern eben auch als Baustoff auch für die Darmbarriere durchaus wichtig. Zink als ein wichtiger Mikronährstoff, den wir nicht außer Acht lassen können, ist, ich mache den Vergleich nochmal in Richtung Reset, auch immer bei Enzymen nochmal mit dabei. Also da deckt man auch eine gewisse Menge mit ab. Vitamin D3 zusammen mit K2, K1 gehört auf jeden Fall mit dazu. Und worüber man auch nachdenken kann, ist Kurkumin beispielsweise als pflanzlichen Stoff. Das kann man hier auch sehr gut einsetzen. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl anderer Stoffe, Zeolit beispielsweise, wo es auch um das Thema so Schwermetallbindungen und Ähnlichem geht. Und nicht zuletzt Probiotika. Das heißt, einmal um diese Fehlbesiedelung eben auszugleichen und dann balancieren, dann einen Einfluss auf die Barrierefunktion mitnehmen zu können. Und du hast es gesagt, ich spreche es trotzdem noch einmal an. Das Thema Stressreduktion ist immer schnell gesagt. Ich würde es hier nochmal anders betonen. Es ist ähnlich, also artgerechte Ernährung decken wir mal so ab. Das heißt, über die Mahlzeitenfrequenz und so weiter. Aber Stressreduktion könnte ein Part sein. Ich würde es eher nochmal so als Vagusnervstimulation, also Ansteuerung des vegetativen Nervensystems mit dem Verdauungstrakt. Das in der Kombination macht es durchaus sehr viel Sinn.
Hammer. Matthias, wieder wahnsinnig viel gelernt über Leaky Gut, über durchlässige Darmbarrieren und alles, was damit zusammenhängt mit Themen, die unsere Gesundheit beeinflussen können. Und auch wieder tolle Tipps mitgenommen, was wir aktiv tun können, um diese Darmbarrieren wieder zu schließen. Abschließend nochmal ganz komprimiert von dir zusammengefasst für jeden von uns, dass wir jetzt nach dem Podcast mitnehmen können und vielleicht auch heute Abend beim Abendessen unserer Familie erzählen können, die Hauptursachen für Leaky Gut sind.
Dann würde ich sie als die Big Seven beschreiben. Chronischer Stress, ungesunde Ernährung, hoher Zuckerkonsum, hoher Fettkonsum, hohe Mahlzeitenfrequenz, Gluten spielt eine Rolle. Medikamentenkonsum, sehr viele unterschiedliche Medikamente, die durchaus eine Rolle spielen, insbesondere alles rund um nicht steroidale Antirheumatika, Ibuprofen zum Beispiel. Die Dysbiose als Ungleichgewicht der guten zu schlechten Darmbakterien, die einen Einfluss darauf nehmen können, Infektionen und chronische Entzündungen im Darm, Alkohol, Missbrauch und Toxine wie Schwermetalle und Pestizide.
Leaky Gut. Matthias, herzlichen Dank. Es war eine tolle Folge und ich bin sicher, es gibt viele Fragen in unserer Community und die wollen wir gerne beantworten. Ihr wisst es längst, heute in einer Woche gibt's die Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen rund um durchlässige Darmbarrieren, um Leaky Gut werden wir beantworten. Schreibt uns, am besten geht's per Instagram, Direct Message über den Artgerecht-Kanal oder auf artgerecht.com. Her mit euren Nachrichten. Unsere Antworten von Matthias und seinem Team gibt's dann in einer Woche. Und Matthias, wir nähern uns ja langsam schon Ende September. Da haben wir gesagt, da wird's eine Spezial-Podcast-Folge geben, wo wir darüber reden. Du hast vor einigen Wochen angefangen, dein Leben. Ja, also es ist eine radikale Änderung oder die Auswirkungen sind radikal, aber die Änderung, die du gemacht hast in deinem Daily Life, du, deine Familie, muss man sagen, deine Frau und deine Tochter, ihr macht alle mit, sind eigentlich ganz klein. Wie ist da der Fortschritt? Seid ihr noch gut dabei? Du siehst großartig aus, du machst einen super fitten Eindruck.
Danke, ja, bin ich auch, danke, ja, voller Energie. Und ich bin extrem bei dir zu sagen, ist radikal, was sich verändert, aber eben genau nicht der radikalen Lebensveränderung, die dabei ist. Also verändert sich, ich arbeite immer noch viel. Ich bin aktuell etwas aktiver, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Als ich ursprünglich oder vielleicht auch früher war, aber jetzt auch da wieder einen ganz guten Einstieg gefunden habe. Und genau die Themen, da würde ich gerne, dass wir da gezielt drauf schauen, Mechanismen erklären.
Ja, machen wir unbedingt. Also wir sind alle doch irgendwie auf der Suche nach einer Optimierung unseres Lebens, unserer Gesundheit. Und ich weiß, in vielen von uns gibt es diesen Kampf mit dem inneren Schweinehund. Der eine will vielleicht ein paar Kilo abnehmen, der andere will sich gesünder ernähren, der dritte will mehr Sport machen oder irgendwie auch alles zusammen. Und irgendwie kriegen wir es nicht dauerhaft in unseren Alltag integriert, dass wir es mit Spaß und mit einer Nonchalance, wie man so schön sagt, einfach machen. Matthias hat einen Weg gefunden und deswegen, das hat mich so angezündet, als du mir das privat erzählt hast, dass ich gesagt habe, halt, stopp, darüber müssen wir im Podcast reden, da müssen wir eine eigene Folge machen und das machen wir. Ende September gibt's diese Folge, also ich kann euch versprechen, da wird's einige Aha-Momente geben. So, jetzt aber, bis dahin, erstmal, nächste Woche hören wir uns wieder zur Sprechstunde. Matthias, herzlichen Dank, ich bin Felix Möse, wünsche euch jetzt ein paar schöne Tage, macht was draus und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.